Deutschlandfunk Kultur Weltzeit
mit Margarete Wohlan. Guten Abend. Die Wahl in den USA beschäftigt uns in diesen Tagen auch in der Weltzeit stark und sie zeigt, wie gespalten die Gesellschaft ist. Ich möchte heute zwei Themen herausgreifen, an denen sich das besonders zeigt. Zum einen Donald Trump und die Frauen und zum anderen Donald Trump und die Waffen. Zunächst die Frauen.
Donald Trump on November 3rd has to win by such an overwhelming margin of victory.
Donald Trump muss am 3. November so überragend gewinnen, dass ihm kein Wahlbetrug gefährlich werden kann.
Donald Trump is going to win fair and square on November 3rd.
So sprach Schwiegertochter Lara Trump vor zwei Wochen auf einer Wahlveranstaltung in Pennsylvania, auf die sie mit einem pinkfarbenen Bus gefahren kam mit der großen Aufschrift Women for Trump. Bei dem Rennen um das Weiße Haus kommt es vor allem auf die Frauen an. Mit 51% stellen sie eine knappe Mehrheit der Bevölkerung. Und die Wahlbeteiligung unter ihnen ist höher als unter den Männern. 2016 wählten laut dem Pew Research Center 63% der wahlberechtigten Frauen und nur 59% der wahlberechtigten Männer. Warum wählen Frauen Donald Trump? Was sind ihre Argumente? Zwei von ihnen gaben Anfang Oktober dem Trump-freundlichen Fernsehsender Fox News ihre Antwort. Die erste war Christina Seckmer aus Pennsylvania.
Mein Großvater kam aus dem ehemaligen Jugoslawien als legaler Einwanderer. Er arbeitete im Stahlwerk und war deshalb auch in der Gewerkschaft. Diese unterstützen traditionell die Demokraten. Später fand ich zu Gott und fand meine Werte eher bei den Republikanern. Dann heiratete ich meinen Mann, dessen Familie konservativ ist und aus Überzeugung die Republikaner wählt. Ich erkannte, dass ich in der falschen Partei war und wechselte zu den Republikanern.
Die zweite, die Fox News ein Interview gab, war Carla Müller aus Wisconsin.
Er kann eine Erfolgsbilanz vorweisen. Bevor der Virus zuschlug, stand die Wirtschaft sehr gut da. Er hatte eine exzellente wirtschaftliche Bilanz. Und ich bin mir sicher, dass er nach Corona die Wirtschaft wieder ankurbeln wird. Denn dazu brauchen wir jemanden wie ihn, der die richtigen Impulse setzt, weil wir momentan eine echte Krise haben.
Zwei Frauen, die für Donald Trump stimmen werden. Vergessen, wie sehr dieser immer mal gegen Frauen giftet? Verdrängt, dass etliche Vorwürfe wegen sexueller Belästigung immer noch im Raum stehen, auch wenn Trump die Vorwürfe abstreitet? Wohl ja. Nicole Markwald hat sich umgeschaut unter den Frauen verschiedener Schichten und Hautfarben. Und was sie vor allem fand, ist: Viele Frauen scheinen genervt zu sein von seinem Stil, empört über seine Rhetorik und ermüdet vom Chaos rund ums Weiße Haus.
Dorothy Burton ist fassungslos.
I can't believe how far gone the Republican Party is.
Ich fasse es nicht, was mit der Republikanischen Partei passiert ist. Sie ist jetzt eine Partei für weiße Nationalisten. Sie ist eine Partei, die Menschen mobbt, sie nicht respektiert, nicht mal das Gesetz respektiert. Es macht mich traurig.
Burtons Video ist auf der Seite von Republican Voters Against Trump. Hier haben sich Republikaner zusammengefunden, die sich gegen die Wiederwahl von Donald Trump engagieren. Seit Beginn der 80er Jahre, also seit Ronald Reagan, hat sie immer für die Republikaner gestimmt, erzählt die schwarze Frau. Und räumt ein, das sei wegen ihrer Hautfarbe eher ungewöhnlich. Aber, sagt Dorothy Burton, sie glaubt an Eigenverantwortung, an Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit. Ihr ganzes Leben lang hatte sie das Gefühl, dass die Republikanische Partei ihre Werte widerspiegelt. Aber jetzt sei die Partei nicht wiederzuerkennen.
That the Republican Party expressed my values, and now I don't recognize that party anymore.
Und weil sie seit Ronald Reagan jedem republikanischen Präsidentschaftskandidaten ihre Stimme gegeben hat, tat sie das auch vor 4 Jahren für Donald Trump. Von ihm ist die Texanerin nun komplett enttäuscht.
He has proven himself to be a racist, a bigot.
Er ist ein Rassist, ein Fanatiker, ein Tyrann und er interessiert sich nicht für alle Amerikaner. Ich glaube nicht einmal, dass er sich für Amerika interessiert. Er ist nur an sich selbst interessiert und an seiner Familie. Letztlich geht es ihm um seinen Namen und seine Berühmtheit.
Und deshalb wird Dorothy Burton am 3. November zum ersten Mal in ihrem Leben für einen Demokraten stimmen, Joe Biden, trotz aller ideologischen Unterschiede, die sie zu ihm sehe. Aber Joe Biden sei ein anständiger, einfühlsamer Mann. Er hat die Kontrolle an die Sozialisten und Marxisten und rechtwing Extremisten wie sein Vice-Presidential-Kandidat. Das ist ein anderer großer Mann, nicht wahr? Einfühlsam klingt es nicht gerade, wenn Donald Trump um die Stimmen der Frauen wirbt, wie Mitte Oktober auf einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania. Die Frauen in den Vorstädten, sagte er da, sollten mich am allermeisten mögen. Suburban women, they should like me more than anybody here tonight, because I ended. Schließlich habe ich ein Programm beendet, das ihre Nachbarschaften kaputt gemacht hat. Sie können jetzt den amerikanischen Traum leben. Trump spielt an auf eine Regelung, die unter seinem Vorgänger Barack Obama erlassen wurde. Sie machte verstärkten Wohnungsbau für Geringverdiener in den Vorstädten möglich. Trump schaffte die Regelung ab und sagt nun: Ich habe eure verdammte Nachbarschaft gerettet, okay?
So, I ask you to do me a favor. Suburban women, will you please like me? Remember? Please. Please. I saved your damn neighborhood, okay?
Damit verknüpft er die Aufforderung an die, wie er sie nennt, Frauen in den Vorstädten, die Suburban Women, ihn zu wählen. Diese Gruppe, die Mittel- und der obere Rand der Mittelklasse, könnte am Ende wahlentscheidend sein. Am 15. September titelte die Washington Post: Wenn Trump verliert, bedankt euch bei den Frauen. Anlass war eine Umfrage der gemeinnützigen Organisation All In Together. Lauren Leader hat All In Together 2014 gegründet, um Frauen in den USA stärker politisch zu bilden und zu mobilisieren. Sie sagt:
Across almost every demographic group of women, Biden has a huge lead.
In fast jeder Gruppe liegt Biden vorn. Am stärksten bei schwarzen Frauen. Da sagen 80%, dass sie für ihn stimmen werden. Auch bei Frauen unter 30 liegt er weit vorn. Sowie bei älteren Frauen oder Rentnerinnen. Und auch bei Frauen, die in den Vororten leben.
Auch andere Umfragen zeigen, dass Joe Biden bei Wählerinnen mit Abstand vorn liegt. Bei den Männern liegen die beiden Kandidaten dichter beieinander. Nur bei einer Gruppe der befragten Frauen kommt der Präsident besser weg. Weiße Frauen ohne College-Abschluss. Das war auch schon 2016 so. Doch die allein reichen nicht. Deshalb nahm die Botschaft für Recht und Ordnung einen großen Teil des Wahlkampfes ein, um auch besser gebildete Frauen mit höherem Einkommen anzusprechen. Eben die in den vielbeschworenen Vororten. Joe Biden, heißt es in diesem Wahlkampfspot des Präsidenten, wolle das Budget der Polizei kürzen. Zu sehen ist eine alte Frau, die vergeblich auf eine Antwort beim Notruf wartet, als eine dunkle Gestalt in ihr Haus einbricht.
Joe Biden sagt, er will das Budget der Polizei um 15% kürzen.
Yes, absolutely.
Hello, you've reached 911. I'm sorry that there is no one here to answer your emergency call, but leave a message and we'll get back.
Hinterlassen Sie eine Nachricht und wir melden uns so schnell wie möglich zurück, heißt es in dem Spot. Ein vergeblicher Versuch, Wählerinnen der Mittelklasse zu gewinnen, glaubt Lauren Leader.
He lost suburban women long before this.
Er hat diese Frauen schon lange zuvor verloren, im Prinzip gleich nach der Wahl. Das zeigte sich bei den Kongresswahlen 2018 schon. Die Demokraten haben ihren Erfolg den Frauen zu verdanken.
Leader meint die blaue Welle. Die Demokraten nahmen den Republikanern bei den sogenannten Midterm Elections über 40 Sitze ab, übernahmen die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Blau ist die Farbe der Demokraten, rot die der Republikaner. 39 Frauen wurden neu in den Kongress gewählt. Seitdem gehört dem Repräsentantenhaus und dem Senat zusammen die Rekordzahl von insgesamt 131 Frauen an. Rekord aber trotzdem weiter unterrepräsentiert. Frauen besetzen in beiden Kammern weiterhin weniger als ein Viertel der Sitze. Die Zugewinne gab es überwiegend bei den Demokraten. Weniger als 10% der republikanischen Abgeordneten sind Frauen. 9 im Senat, 13 im Repräsentantenhaus.
From Washington, D.C., welcome to the 2020 Republican National Convention. Tonight, celebrating America as the land of promise.
Um bei den Wählerinnen zu punkten, nahmen Frauen beim Nominierungsparteitag der Republikaner einen Großteil der Bühne ein. Unter anderem die ehemalige Trump-Beraterin Kellyanne Conway zeichnete ein Bild des Präsidenten, der Frauen sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik fördere.
For decades he has elevated women to senior positions in business.
Er respektiert unsere Meinungen und besteht darauf, dass wir Männern gleichgestellt werden, sagte Conway. Linda Tadic winkt ab und erinnert an Donald Trumps Amtsantritt.
Eine seiner ersten Entscheidungen war, Muslimen die Einreise zu verweigern. Was hat Obama an seinem ersten Tag im Weißen Haus gemacht? Er hat eine Verordnung zur Lohnangleichung für Frauen unterschrieben. Er hat Möglichkeiten erweitert. Trump hat Möglichkeiten verweigert.
Tadic lebt in Venice, Kalifornien. Sie hat vor wenigen Jahren eine Technologiefirma gegründet, die digitale Konservierung von Filmen, Videos oder Fotos anbietet. Für Trump hat sie nur Verachtung übrig.
He's a creature. He is not a president. He is not a man. He is a toddler at best.
Er ist eine Kreatur. Er benimmt sich nicht wie ein Präsident oder wie ein Mann, sagt sie. Höchstens wie ein Kleinkind. Nach 4 Jahren Regierungszeit sorgt sich die Unternehmerin um die Demokratie ihres Landes.
I just feel like democracy is at risk.
Unsere Demokratie steht auf dem Spiel. Oder wir haben sie schon verloren und es wird immens Arbeit machen, sie wieder zurückzubringen. Auf der anderen Seite, wenn es nur diese eine Person brauchte, um sie zu gefährden, war sie vielleicht ohnehin nicht so stabil.
Dass diese Sorge von Linda Tadic nicht nur Frauen aller Communities in den USA haben, sondern auch Männer, zeigt eindrucksvoll der neue Song des amerikanischen Songwriters Sufjan Stevens. Don't do to me what you did to America. Tu mir nicht an, was du Amerika angetan hast. Denn die Sorge um die Demokratie schließt dann wieder alle Geschlechter mit ein.
Ein zweites Thema, das die US-amerikanische Gesellschaft spaltet, und zwar quer durch alle Communities, sind die Waffen. Nirgendwo sonst auf der Welt gibt es mehr Waffen im Privatbesitz als in den USA. Auf 330 Millionen Amerikaner kommen fast 400 Millionen Gewehre und Pistolen. Das kommt auch daher, dass der Waffenbesitz in der Verfassung der USA verankert ist, im sogenannten Second Amendment, dem zweiten Verfassungszusatz. Im ersten Halbjahr 2020 wurden jedoch so viele Gewehre gekauft wie noch nie. Das hängt auch mit der aktuellen explosiven Stimmung in den USA zusammen. Nicht nur Milizen jeglicher Couleur nutzen Waffen, sondern auch immer mehr bürgerliche Schichten und vor allem Afroamerikaner. Denn eines zeigt der Waffenboom, meint unsere Autorin Nana Brink, ein tiefes Misstrauen der Menschen dem Staat gegenüber.
How you doing?
Das Waffengeschäft von Steve Clark liegt direkt am Highway 15 im ländlichen Virginia. Seit über 60 Jahren gehört das Geschäft seiner Familie, seine Kunden weiße, konservative Farmer. Über der Theke hängt die Südstaatenflagge, daneben das Schild Make America Great Again. Es ist schon ein wenig verschmutzt. Clark, ein freundlicher älterer Herr, lächelt. Donald Trump ist sein Held.
I love him. Absolutely think he's wonderful.
Ich mag ihn. Er ist wunderbar. Er hat ein gutes Verhältnis zur Waffenindustrie. Und niemand muss sich Sorgen machen, dass ihm die Waffen abgenommen werden. Ich habe ihn jedes Mal gewählt.
Steve Clark zählt zu den Gewinnern der Krise. Auch während des Lockdowns im Frühling ist sein Geschäft offen geblieben. Laut Verordnung des Heimatschutzministeriums zählen Waffenläden zur Grundversorgung in den USA. Wenn Amerikaner besorgt sind, kaufen sie Waffen.
Es ist schwer zu erklären, weil wir damit aufgewachsen sind. Und wenn uns jemand etwas wegnehmen will, an das wir gewöhnt sind, dann wird es wahnsinnig wichtig.
Die Waffenbranche boomt in den Vereinigten Staaten. Laut einer Studie des liberalen Thinktanks Brookings Institution sind von März bis Juli mehr als 3 Millionen Gewehre und Pistolen verkauft worden. Allein im August waren es 1,8 Millionen.
In den
USA ist ja die Waffenkultur extrem tief verwurzelt und insofern ist es ein Ausschlag, dass tatsächlich in Krisenzeiten man sagt, wir müssen die Sicherheit in die eigene Hand nehmen. Also die individuell empfundene Unsicherheit wird scheinbar kompensiert dadurch, dass man sich noch weiter bewaffnet und auch noch weiter dagegen rüstet, dass tatsächlich ein Teil der Gesellschaft einen angreifen könnte, ja, den es nicht so gut geht wie einem selber, oder aber der Staat.
Thomas Grumke, Professor an der Hochschule für Polizei in Nordrhein-Westfalen, forscht seit langem über die Waffenkultur in den USA. Für ihn sind die zunehmenden Waffenverkäufe ein Indiz für die aufgeheizte Stimmung im Wahljahr. Waffen spielen dabei eine große Rolle, nicht nur in den Händen von Milizen jeglicher Couleur. Auch liberale Schichten in großstädtischen Milieus wie New York oder San Francisco denken über die Waffe im Wohnzimmerschrank nach. Kaufen kann sie jeder nach einem Sicherheitscheck durch das FBI, was in der Regel ein paar Minuten an der Kasse des Waffenladens dauert. Laut Brookings sind allein im ersten Halbjahr 2020 mehr Waffen verkauft worden als je zuvor seit der Einführung der Sicherheitsüberprüfung durch das FBI 1998. Für den Politikwissenschaftler Michael Wertz vom liberalen Think Tank Center for American Progress in Washington ein alarmierendes Zeichen.
Es ist richtig, dass inzwischen es auch Panikkäufe gibt von Leuten, die sich das vorher nicht hätten vorstellen können. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass die Härte der Auseinandersetzung zugenommen hat. Und das hat dazu geführt, dass eben auch in den bürgerlichen Mittelschichten Leute sagen, vielleicht muss ich mich ja mal an einem bestimmten Punkt verteidigen.
In den USA gelten Waffen als Symbol der Stärke und ihr öffentliches Zeigen als Show of Forces. Die National Rifle Association mit rund 5 Millionen Mitgliedern, die einflussreichste Waffenlobby, plädiert seit Monaten dafür, gerade in Zeiten sozialer Unruhen mehr Waffen zu kaufen. In ihren Social-Media-Kanälen fordert sie ihre Mitglieder dazu auf, nie unbewaffnet aus dem Haus zu gehen.
Without my firearm, I'm defenseless.
That in a dangerous world, the Second Amendment is often all we have.
Die Verherrlichung von Waffen hat in der Corona-Krise eine neue Dimension angenommen. Rechte paramilitärische Gruppen zeigen sich bis an die Zähne bewaffnet bei Demonstrationen gegen Polizeigewalt. Doch mittlerweile haben sich auch afroamerikanische Bürgerwehren gebildet, wie die Not Fucking Around Coalition, sinngemäß Wir meinen es Ernst-Koalition. Laut ihres Anführers, des Rappers Grandmaster Jay, verstehen sie sich als Teil des Black Power Movements. Waffen spielen auch bei ihnen eine große Rolle.
Es gibt schwarze Milizen, das ist richtig. Die sind allerdings nicht bisher dadurch aufgefallen, dass sie weiße Latinos oder Schwule über die Straße hetzen, versuchen Leuten körperlich zu schaden, sondern im Gegenteil, die stehen eher in der Tradition der Black Panther Organisation der 60er Jahre als Selbstverteidigung. Das ist keine positive Entwicklung, das darf man auch nicht schönreden, aber es ist eine Reaktion auf einen überbordenden weißen Nationalismus eines kleinen Teils der amerikanischen Gesellschaft, wo sich vor allen Dingen Männer jungen und mittleren Alters radikalisiert haben.
Seit Jahren listet das unabhängige Southern Poverty Law Center, das rassistische Übergriffe verfolgt, sogenannte Hate Groups auf. Gruppen wie die Three Percenters oder die Proud Boys gehören zum harten Kern des Militia-Movements, das rund 30.000 Personen umfassen soll, zum großen Teil weiße Männer zwischen 20 und 40, darunter viele Veteranen. Viele tragen ihre halbautomatischen Waffen öffentlich, was in der amerikanischen Verfassung garantiert ist. Für Mary McCord, Juraprofessorin an der Georgetown University in Washington, ist es dennoch ein klarer Rechtsbruch.
The Second Amendment does protect an individual right to bear arms for one's own individual self-protection.
In der Tat schützt der zweite Verfassungszusatz das individuelle Recht, Waffen zu tragen, um sich selbst und seinen Besitz zu schützen. Was es nicht schützt, sind bewaffnete Gruppen, die als Polizei auftreten.
Police force, really.
Unbehelligt von der Polizei rufen am amerikanischen Unabhängigkeitstag im Juli rechtsextreme Gruppen zum Protest gegen die angebliche Schändung von Bürgerkriegsdenkmalen auf. In Gettysburg fand eine der entscheidenden Schlachten des amerikanischen Bürgerkriegs statt. Schwer bewaffnet bedrohen sie Gegendemonstranten, Kein Einzelfall, erklärt Mercator Senior Fellow Michael Wertz.
Das Department for Homeland Security, also das Heimatschutzministerium, hat vor einigen Wochen schon darauf hingewiesen, dass rechtsextremistische weiße Milizen die größte Bedrohung für die innere Sicherheit der Vereinigten Staaten darstellen. Das ist eine qualitativ neue Entwicklung, weil diese Leute jetzt sehr viel selbstbewusster vorgehen. Sie fühlen sich durch Donald Trump bestätigt.
Zumindest hat sich der Präsident bei der ersten und bislang letzten Fernsehdebatte mit seinem Herausforderer Joe Biden nicht von den rechtsextremistischen Waffennarren der Proud Boys distanziert. Im Gegenteil, er forderte sie auf, in den Wahllokalen für Sicherheit zu sorgen. Für den Amerikaner James Davis, Direktor des Instituts für Politikwissenschaft an der Universität St. Gallen, ein klares Signal der Einschüchterung.
Ja, also ich sehe hier schon ein Potenzial für Gewalt. Die Die Hard, also die Kernwählerschaft von Trump, ist nicht in der Lage, eine Niederlage zuzugeben und zu akzeptieren. Die Leute sind müde, exhausted, würde man auf Englisch sagen, von 4 Jahren einer sehr polarisierenden Präsident. Wir sind verzweifelt. Man weiß nicht so ganz genau, wie es weitergeht mit der Volkswirtschaft. Man weiß nicht so ganz genau, wie es weitergeht mit der Gesundheitskrise. Man weiß nicht so ganz genau, wie es weitergehen soll mit den angespannten Beziehungen zwischen Amerikanern unterschiedlicher Herkunft.
If it looks like communities of color and people that support communities of color.
Wenn afroamerikanische Gemeinden sich gegen weiße Rassisten auflehnen, dann könnte das ein Problem sein für uns. Und so haben mein Mann und ich uns angeguckt und gesagt, ja, es ist Zeit.
Zeit, eine Waffe zu kaufen. Für Kat Traylor, Referentin bei der Demokratischen Partei in Colorado, war das bis vor kurzem undenkbar, wie sie dem Sender NPR erklärt. Sie ist nicht die einzige aus der afroamerikanischen Community, die sich bedroht fühlt. Laut des Meinungsforschungsinstituts Gallup besitzen 19% der afroamerikanischen Bevölkerung eine Waffe. Als Hauptgrund geben sie an, sich bedroht zu fühlen. Der zweite Grund, sie glauben nicht, dass der Staat sie schützen kann. Mit ihrer Smith & Wesson übt Kat Traylor jetzt regelmäßig auf einer Indoor-Range.
Wir als Familie mussten uns entscheiden, wie wollen wir sterben? Das ist traurig, das so zu sagen. Wollen wir sterben, ohne vorbereitet zu sein? Oder wollen wir versuchen, uns zu verteidigen? So müssen wir das sehen.
Ist erstmal das Vertrauen der Menschen in den Staat verloren, dass dieser sie beschützt, wird es schwer, es wieder zurückzugewinnen. Auch darum wird es gehen, wenn heute Nacht die beiden Präsidentschaftskandidaten zu ihrem zweiten und letzten Fernsehduell vor der Wahl aufeinandertreffen. Wenn Sie an anderen Aspekten der US-Wahl interessiert sind, stöbern Sie doch einfach mal im Podcast der Weltzeit. Da finden Sie unter anderem, warum die Stadt Portland im Westen der USA zur Protesthochburg mutierte oder auch, welche Themen afroamerikanische US-Bürger zur Wahl motivieren könnten. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.